genau dann, wenn beide Zeiger, auf die wir uns beziehen, beide dieses Restrict haben. Dann ist es verboten und nur dann. Wenn einer von den beiden nicht das Restrict hat, ist das theoretisch erlaubt. In der Praxis macht der Compiler noch etwas, was sich Strict Aliasing nennt, also die Modernen machen das, das implizit davon ausgeht, dass Zeiger mit unterschiedlichen Typen sich nicht überkreuzen. Aber ja, das kann Ihnen unter Umständen auch die Sache nochmal kompliziert machen, aber das basiert auch auf der gleichen Idee ungefähr. So, richtig, also wesentliche Idee ist, dadurch, dass die sich nicht überkreuzen, kann nach so einem Schreibbefehl hier dann das vorher geladene Ergebnis weiterverwendet werden. Wir müssen nicht nochmal nachladen. So, das ist die Grundidee hinter dem Restrict. Das Restrict hat jetzt ein Problem, auf das Sie hingewiesen haben. Und das Problem ist, dass der Compiler nicht überprüfen kann, ob die Funktion richtig verwendet wurde. Denn wenn wir diesen Fall haben, den wir gerade eben hatten, mit dem Array A mit drei Einträgen und der Summe, die mitten in dieses Array reinzeigt, dann gibt es keinen gesicherten Algorithmus, der uns sagt, dass diese Summe irgendwo in diesem A drin ist. Diese Informationen haben wir nicht. Wir wissen ja in der Praxis nicht mal, wie groß wirklich das Array ist. Das sind alles Informationen, die wir nicht aus C rausbekommen können. Ja?
Ja. Das heißt, ich habe hier das A, gehe davon eine Weile weiter. Woher weiß der, dass dieser Wert, den er sich aus A plus die Länge errechnet hat, ja, dass das immer noch restrict ist? Also sagt er dann, weil im Prinzip lädt er ja von A plus die Länge und nicht direkt von dem Pointer A. Das heißt, dann müsste sich das ja sozusagen dadurch propagieren, durch die Funktion selber.
Richtig. Sie haben recht. Was passiert an dieser Stelle ist, wenn Sie sich auf ein Array mit Restrict beziehen, wie auf das A zum Beispiel, also das A.Len, dann wird davon ausgegangen, dass das hier immer noch eine Restrict-Operation ist. Das ist das, was Sie mit diesem Restrict hier aussagen. Das ist die Information, die Sie dem Übersetzer sagen. Ob das wahr ist, hängt von Ihrem Aufruf ab. Das ist gleichwertig. Das wird Ihnen dasselbe geben. Wenn Sie jetzt aber noch einen Cast dazwischen machen, dann wird die Restrict-Information verloren gehen. Ich bin nicht sicher, ob die Restrict-Information von A würde an dieser Stelle verloren gehen, aber ich bin nicht sicher, ob Ihr Compiler das erlaubt oder ob er Ihnen da eine Fehlermeldung ausgibt. Aber es ist immer möglich, den Compiler dazu zu bringen, dass er etwas nicht mehr versteht. Das ist im Allgemeinen einfacher als das Gegenteil. So, das war Restrict und jetzt als allerletztes, bevor wir die Pause machen, möchte ich Ihnen noch Volatile zeigen. Das ist ein Qualifizierer, den Sie brauchen, wenn Sie wirklich Systemprogrammierung auf eingebetteten Geräten machen oder im Kernel. Dann brauchen Sie manchmal dieses Volatile und wozu es gut ist, ist zu sagen, dass Sie eine Variable wirklich als Speicherzelle betrachten möchten. Das heißt, Sie sagen dem Übersetzer, ich möchte, dass dieses Ding wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit im Speicher liegt. Teilweise können Sie bei bestimmten C-Compilern auch sagen, ich möchte, dass es an dieser Adresse im Speicher liegt. Und der Grund und die Motivation dahinter ist, dass Sie möchten, dass eine bestimmte Speicheradresse besonders behandelt wird. Sie erinnern sich daran, dass wir beim Optimieren gerne Sachen in Register legen, dass Speicherzugriffe beliebig variiert werden können. Und das ist alles etwas, was Ihnen die Geräteprogrammierung kaputt macht. Denn wenn Sie Geräteprogrammierung betreiben, haben Sie öfters Sachen, in denen Sie eine Spezifikation haben, die Ihnen sagt, um den Motor einzuschalten, schreiben Sie erst in Register 42 den Wert 13 und dann in Register 43 den Wert 29. Schreiben Sie auf keinen Fall diese beiden Sachen umgekehrt rein, ansonsten explodiert Ihr Motor. Es ist natürlich wichtig, dass Sie diese Schreibbefehle in der richtigen Reihenfolge durchführen. Aber das Problem ist jetzt, dass Ihr Übersetzer im Prinzip immer in der Lage ist und es ihm immer erlaubt ist, Befehle auszutauschen, solange der Übersetzer der Meinung ist, also solange, soweit der Übersetzer es wissen kann, dadurch das Programmverhalten nicht geändert wird. Und genau das verbieten Sie mit dem Volatile. Mit dem Volatile sagen Sie, ich möchte nicht, dass Operationen, die auf diese Speicheradressen zugreifen, jemals ausgetauscht werden. Wenn ich jetzt also zum Beispiel das hier unten habe, ich habe ein int c und ich habe ein volatile int va und vb und ich habe jetzt hier die Zuweisung va ist gleich 0, c ist gleich 1, vb ist gleich 2 Wichtig ist, das kommt nach dem VA. Dann garantiert uns der Übersetzer, dass diese Operationen VA und VB immer hintereinander vorkommen. Er kann die C-Anweisung noch vertauschen, das kann er davor oder danach machen, aber das VA und VB sind immer in der gleichen Reihenfolge. Somit können Sie sicherstellen, dass Ihr Motor nur dann explodiert, wenn Sie selbst den Code falsch geschrieben haben. Ich muss dazu sagen, das Volatile wird oft mit sehr teuren Sachen implementiert, sodass in der Praxis die Compiler, die ich gesehen habe, auch das C immer in der Mitte ausführen werden und allgemein Ihren Code unglaublich langsam machen werden. Vermeiden Sie das Volatile, wenn Sie sich nicht hundertprozentig sicher sind, dass Sie es brauchen. Eine Sache, die oft verwechselt wird, das Volatile reicht nicht für Synchronisierung von parallelen, von nebenläufigen Prozessen. Wenn Sie was mit nebenläufigen Prozessen machen wollen, brauchen Sie andere Datentypen. Lassen Sie sich nicht von dem Volatile verwirren. Das ist wirklich nur für ein paar Spezialfälle gedacht, dafür, dass Sie spezielle Registerreihenfolgen im Speicher anschreiben wollen oder dafür, dass Sie vor Hardware-Ausnahmen noch irgendwas in den Speicher sichern wollen. Also wenn Sie beispielsweise wissen, dass Sie unter Umständen einen Segmentierungsfehler haben, was dann ja zu einem Signal führt, und in Ihre Signalbehandlung dann Speicher auslesen möchten, den Sie vorher beschrieben haben, dann können Sie auch noch mit einem Volatile arbeiten, um sicherzustellen, dass der Schreibbefehl durchgeführt wurde. Das sind etwas skurrilere Fälle, die man selten braucht, aber wenn man sie braucht, ist es gut, dieses Ding zu haben. Brauchen Sie nicht für die Klausur, keine Sorge. Also, in Zusammenfassung. Die Qualifizierer, die wir in C haben, sind const, das dem Benutzer erlaubt zu sagen, ich garantiere, dass diese Variable nicht wieder beschrieben wird. Das ist auch etwas, was das Frontend prüfen kann und Ihnen eine Fehlermeldung gibt, wenn Sie sich dagegen verstoßen sollten. Und das erlaubt ein paar zusätzliche Optimierungen. Das Inline, das den Übersetzer darum bittet, diese Funktion doch bitte zu inlinen, was zu Beschleunigungen führen kann, brauchen Sie in der Praxis, wie gesagt, sehr selten eigentlich, weil die Übersetzer recht gut darin sind, das Ganze zu entscheiden, aber es ist da, falls Sie es brauchen. Restrict, was ein Versprechen Ihrerseits ist, dass Sie niemals Zeiger überkreuzen werden, die beide mit Restrict markiert sind. Das ist etwas, was Ihr Frontend nicht prüfen kann. Sie können das versprechen und es trotzdem nachher nicht machen und dann haben Sie lustige Ergebnisse. Das kann zu Programmbeschleunigungen führen. Der Grund, aus dem das eingeführt wurde, war übrigens, um C von der Geschwindigkeit näher an Fortran ranzubringen, wo man das immer annehmen kann, falls Sie dieses Detail interessiert. Und Volatile als letztes, was eine Verlangsamung ist. Die anderen drei sind Beschleunigungen. Das Volatile ist eine Verlangsamung, die dazu dient, den Übersetzer dazu zu zwingen, bestimmte Optimierungen zu deaktivieren. Haben Sie noch Fragen zu den Qualifizierern? Okay, ja? Also, ich glaube, Ihre Frage lief darauf hinaus, was ist, wenn es so offensichtlich ist, dass die beiden sich überschneiden, dass der Compiler es theoretisch sehen könnte. Und die Antwort darauf ist, ich müsste in der Sprachspezifikation nachschauen, um zu sagen, ob er es in diesem Fall finden muss. Auf jeden Fall kann er es in diesem Fall finden und kann Ihnen an dieser Stelle eine Warnung ausgeben. Aber im Allgemeinfall ist es nicht möglich, das Ganze zu finden. Das ist das, worauf ich raus wollte. Wenn Sie sowas haben wie dieses A und 1 nach hinten verschoben, die Summe drin, das ist schon nicht ganz so trivial mehr. Und wenn Sie dann noch Pointer-Arithmetik, komplexere Art und Weise drin haben, dann ist es schon ganz unmöglich, das Ganze zu finden, im Allgemeinfall. Sie können immer eine kleine Turing-Maschine dazwischen schalten. Und entsprechend gibt es mit Sicherheit Werkzeuge, die Ihnen da ein bisschen helfen, solche Fehler zu finden, aber es gibt nichts, was Ihnen garantiert immer die korrekte Antwort geben wird. Haben Sie sonst noch Fragen? Gut, dann machen wir gerade mal 5 Minuten Pause und dann zeige ich Ihnen mal, was es so genau an Optimierungen gibt, auf die Sie sich verlassen können oder weniger verlassen können. Schalten den Projektor wieder ein. Das war jetzt schlechtes Timing von mir. Ich glaube, der hat gerade beschlossen, sich abzukühlen. aber ich kann ja schon weiter erzählen. Sie haben jetzt gesehen, wie Sie mit den Qualifizierern bestimmte Optimierungen anstoßen können, wie Sie mit den Konstanten zum Beispiel dazu führen können, dass bestimmte Werte eingesetzt werden. Sie haben schon gesehen, wie dieses Inlining so konzeptionell funktioniert. Und ich wollte deshalb mit Ihnen mal über andere Optimierungen drüber gehen, damit Sie wissen, was es da so alles gibt, zum einen, und zum anderen auch wissen, warum diese Optimierungen unter bestimmten Umständen nicht funktionieren können. Damit, wenn Sie Ihren Systemcode schreiben, Sie wissen, warum Ihre Programme langsam werden oder langsam werden könnten. Es gibt einiges dazu, was ich Ihnen zeigen kann, sobald der Projektor wieder an ist. Vorher der wesentlichste Punkt: Wenn Sie Code schreiben wollen oder sollen, der schnell ist, ist es immer schön, wenn Sie das schnell machen, nicht selbst machen müssen. Und gerade deshalb möchten Sie natürlich wissen, welchen Teil der Arbeit Ihnen der Übersetzer abnehmen kann und welchen nicht. Dazu ist es, wie gesagt, wichtig zu schauen, was die Grenzen dessen sind, was die Optimierungen machen können. Wir haben schon darüber gesprochen, wie Optimierungen grob aussehen, Analyse und Transformation. Und was sind jetzt die Sachen, die die Analyse durcheinander bringen können? Nun, der einfachste Fall, warum eine Optimierung nicht funktionieren kann, ist natürlich erstmal, dass sie nicht implementiert ist in Ihrem Übersetzer. Das ist recht trivial, deshalb lasse ich das hier raus. Aber ein anderer Fall, der häufig auftritt, warum eine Analyse nicht in der Lage ist, zu sehen, dass Ihr Programm nicht optimiert werden kann, ist, dass die Analyse zu schwer ist. Vieles von dem, was die Übersetzer machen, ist im Allgemeinfall unentscheidbar. Und deshalb müssen Sie da ein bisschen darauf achten, den Übersetzern das Leben nicht zu schwer zu machen. Eine andere Möglichkeit ist, dass theoretisch aus Ihrer Sicht eine Optimierung möglich ist, die Sprachsemantik gemäß Definition aber verbietet, dass die Optimierung durchgeführt wird. Das sind manchmal sehr subtile Sachen. Schauen wir uns auch an. Und Überspezifizierung ist ein ganz beliebter Fall, in dem Sie in höheren Sprachen insbesondere, in C haben Sie es auch ein bisschen, aber nicht so sehr. Das sind Fälle, in denen Sie zu viel sagen und der Übersetzer deshalb zu viel Annahmen macht. Wenn der Übersetzer weniger wüsste, könnte er bessere Annahmen machen. Und der letzte Punkt schließlich, dass Ihr Übersetzer nicht genug weiß. Beispielsweise, Sie haben eine Konstante irgendwo definiert, verwenden die in einem anderen Modul. Wenn der Übersetzer nur dieses eine Modul übersetzt, weiß er vielleicht, dass diese Variable eine Konstante ist, aber wenn er nicht weiß, was der Wert der Konstante ist, kann er die Konstante nicht einsetzen. Schauen wir uns alles gleich mal an. Die Berechenbarkeitsgrenzen sind wahrscheinlich das Einfachste. Wenn Sie jetzt zwei Sortierroutinen geschrieben haben, können Sie nicht von Ihrem Übersetzer erwarten, dass der automatisch die langsamere durch die schnellere ersetzt. Denn das ist ein im Allgemeinfall unentscheidbares Problem. Das wird Ihr Übersetzer im Allgemeinfall nicht hinbekommen. Also alles, was algorithmisch ist, geht auf keinen Fall automatisch. Das müssen Sie im Moment von Hand machen. Wir haben da ein Forschungsgebiet, das sich ein bisschen damit beschäftigt, das etwas zu optimieren. Aber auch da wird davon ausgegangen, dass wir vorher Informationen schon gesammelt haben. Und ja, Sie wissen, Programmgleichheit ist nicht berechenbar. Das zweite Problem sind die Grenzen, die Ihnen durch die Sprachsemantik gesetzt sind. Und hier habe ich jetzt mal ein Beispiel. Angenommen, ich habe diese Struktur S hier und habe in dieser Struktur ein Short A und ein Short B und ein Int W1 und ein Int W2 und ich habe die Shorts in der Größe 2 Bytes und die Ints in der Größe 4 Bytes, dann wird, wenn Sie das so hinschreiben, das Ganze so im Speicher abgelegt werden. Warum sind hier diese Lücken gelassen? Ja? Genau, Speicherausrichtung. Weil Sie dieses W1 und das W2 immer von einer Adresse laden wollen, die durch 4 teilbar ist. Genau deshalb, wegen der Speicherausrichtung, müssen Sie hier Lücken lassen. Das macht Ihr C-Übersetzer automatisch. Und das Problem ist jetzt natürlich, dass Sie hier diese Lücken haben, dass diese Struktur 4 Bytes größer ist, als sie eigentlich sein müsste. Wäre doch schön, wenn der Übersetzer einfach das Feld B da oben reinstecken würde und man sich diesen Platz sparen könnte. Ich fände das schön, wenn er das machen würde. Das Problem ist jetzt aber, wenn Sie sich die Sprachspezifikation anschauen, sagt die Sprachspezifikation, das ist direkt aus der Spezifikation entnommen, within the structure object, the members have addresses that increase in the order in which they are declared. Das heißt, die Adressen der Elemente der Struktur sind immer in aufsteigender Reihenfolge ihrer Speicheradresse. Das heißt, wenn ich das so deklariere, wie ich das hier gemacht habe, A, W1, B, W2, weiß ich, wenn ich so ein S habe, dass die Speicheradresse von W1 hinter der von A ist und B hinter der von W1 und W2 hinter der von B. Das heißt, die Sprachsemantik verbietet uns diese Optimierung. auch wenn wir als Compiler-Schreiber natürlich so eine Transformation schreiben können. Sehr ärgerlich vielleicht, aber es gibt Gründe dafür, nämlich dass es viel Code gibt, der die Annahme macht, dass das in dieser Reihenfolge ausgelegt ist. Und wenn Sie diese Annahme zerbrechen, dann geht dieser Code kaputt. So, also die Sprachspezifikation verbietet uns unter Umständen Optimierung. Das gibt es auch noch in anderen Fällen. Fließkommazahlen sind ein anderer beliebter Fall, in dem bestimmte Optimierungen nicht erlaubt sind. Ein weiteres Problem, das ich schon genannt hatte, ist die Überspezifikation. Wenn Sie zu viel sagen oder zu detaillierte Informationen geben. Hier das Beispiel, Sie haben ein Volatile hingeschrieben, obwohl es nicht nötig gewesen wäre. Natürlich machen Sie sich damit Ihre Performance kaputt. Der Compiler geht davon aus, dass Sie wissen, was Sie tun und übernimmt das Volatile, macht das alles in langsamem Speicher und Sie werden keine Freude haben an dieser Schleife. Es sei denn, Sie haben wirklich einen Grund gehabt, das X-Volatile zu machen, was ich aber bezweifle. Diese Sache gibt es übrigens auch noch in einer subtileren, indirekten Variante. Manchmal wird überspezifiziert, indem Sie keine Angaben machen. Und das finden Sie für den Fall, dass Sie hier in diesem Beispiel dem Übersetzer zu wenig sagen. Sie haben hier jetzt die Funktion f, die ruft Helfer auf und Helfer ist eine kleine Funktion, die gleich einen Return hat. Diese Funktion kann wahrscheinlich geinlined werden. Und jetzt könnten Sie sich also den Codeplatz für diese Funktion Helfer sparen und könnten die aus Ihrem Textsegment rausschmeißen. Brauchen Sie weniger Speicher, macht im Zweifelsfall alles besser. Aber der Übersetzer wird diese Funktion nicht rausschmeißen, weil Sie kein Static davor geschrieben haben. Sie haben an dieser Stelle also dem Übersetzer gesagt, ich brauche Helfer als eine Funktion, als ein Symbol, das extern sichtbar sein muss. Und der Übersetzer sagt, gut, dann wird es nicht rausgeworfen, dann wird ein Symbol ausgefügt und ich inline zwar das Helfer an der einzigen Stelle, an der es wirklich gebraucht wird, aber ich kopiere es nochmal nach hier oben und habe nochmal diese Referenz. Die Überspezifikation ist also eine Sache, die dem Übersetzer das Leben schwierig machen kann. Auch dazu gibt es Forschung, wie man das Ganze verbessert, aber eine richtig gute Lösung dafür haben wir auch noch nicht gefunden. Die Optimierungen werden also insgesamt eingeschränkt durch diese vier Punkte, dass die Implementierung nicht in der Lage, also der konkrete Übersetzer nicht in der Lage ist, die Implementierung korrekt durchzuführen, dass die Implementierung prinzipiell nicht berechenbar ist und Sie dem Übersetzer ein zu kompliziertes Problem gegeben haben, dass die Sprachsemantik Ihnen verbietet, dass Sie die Optimierung durchführen können, auch wenn intuitiv sie Sinn machen würde. Das ist auch so ein Fall mit Restrict zum Beispiel. Oder dass der Übersetzer zu beschränktes Wissen hat, um die Optimierung durchzuführen, weil der Übersetzer nicht genug von Ihrem Programm gesehen hat, um all das zu wissen, was Sie vielleicht wissen. Letzteren Punkt können Sie übrigens teilweise automatisiert noch umgehen. Wenn wir Zeit haben, schauen wir uns das zum Schluss nochmal an. Ich möchte Ihnen jetzt mal die wichtigsten Optimierungen aus meiner Sicht zeigen. Die wichtigsten sind sicher das Konstantenfalten, also einfach Zusammenrechnen von Zahlen, Konstantenpropagierung, Weiterreichen von Dingen, von denen wir wissen, dass sie konstant sind, das Eliminieren gemeinsamer Teilausdrücke. Wenn wir mehrfach hintereinander die gleiche Berechnung machen, können wir uns das Zwischenergebnis merken. Das Eliminieren von totem Code, wenn wir wissen, dass ein Sprung nie genommen wird, brauchen wir gar nicht den Vergleich dafür auszuführen. Und die schleifeninvariante Codeverschiebung, bei der wir sagen, dass wenn wir in einer Schleife immer wieder das Gleiche machen, können wir es auch einmal vor der Schleife machen und uns den ganzen Ärger sparen. Fangen wir an. Konstantenfaltung ist sicher das Einfachste. Sie schreiben int x ist gleich 3 plus 7. Natürlich geht Ihr Compiler daher und rechnet das aus. Ihr Compiler schreibt keinen extra Additionsbefehl dafür. Nächstes ist die Konstantenpropagierung. Das ist schon etwas interessanter. Die Konstantenpropagierung schaut sich an, was Sie an Zuweisungen machen und versucht, diese Zuweisungen weiterzureichen. Hier habe ich x auf 7 zugewiesen und verwende das hier als eine Grenzenvariable für die Schleife. Theoretisch müsste ich jetzt jedes Mal schauen, was denn dieses x gerade ist und dann den Vergleich durchführen. Aber wenn x hier nicht verändert wird und hier nicht verändert wird, dann können wir auch einfach diese 7 weiterreichen und hier einsetzen. Und genau das macht die Konstantenpropagierung, setzt die 7 ein und somit können wir hier einen Vergleich gegen eine Konstante durchführen. Wir sparen uns damit ein Register oder vielleicht sogar einen Speicherzugriff und alles wird besser. So, das nächste, die Eliminierung gemeinsamer Teilausdrücke. Ich denke, das ist auch eine relativ intuitive. Wir haben hier zwei Berechnungen, die damit anfangen, v mit sich selbst zu multiplizieren und dann noch was drauf zu addieren. Wäre doch schön, wenn wir einfach das V rausziehen würden und dann nur noch die Addition durchführen. Genau das ist die Intuition hinter der Eliminierung gemeinsamer Teilausdrücke. Soweit zu den Optimierungen. Irgendwelche Fragen? Ich denke, die sind alle relativ intuitiv. Der tote Code, denke ich, ist auch recht einsichtig. Die Idee bei totem Code oder die Idee hinter totem Code ist, dass das Code ist, der nie ausgeführt wird. Den Namen habe ich mir nicht ausgedacht, der heißt in der Literatur so. Toter Code ist Code, von dem wir mit absoluter Sicherheit wissen, dass dieser Code niemals gebraucht wird. Und ein Beispiel hiervon könnte zum Beispiel diese Bedingung hier sein. Hier nehme ich die Präprozessor-Konstante STTC-Version, die mir sagt, was für eine Version des C-Übersetzers ich habe. Und ich vergleiche sie mit dieser Zahl, die herausfindet, die kodiert, dass wir C99 sind. Es gibt eine ähnliche Zahl für C11. Und wenn ich das Ganze durch den Präprozessor gejagt habe, setzt der mir das durch eine Konstante, zum Beispiel 2011.1 oder 2011.01 L. Und damit ist diese Bedingung immer falsch. Wenn diese Bedingung immer falsch ist, wird der Körper nie ausgeführt und kann rausgekürzt werden. Damit sparen wir uns den Vergleich, damit sparen wir uns ein bisschen Code. Und es schadet dem Programm mit Sicherheit nicht. Also Blöcke mit nicht erfüllbaren Vorbedingungen werden entfernt. Das ist die Intuition hinter der Eliminierung von totem Code. All diese Optimierungen, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, hängen übrigens alle zusammen. Die können sich alle gegenseitig befruchten. Wenn ich also zum Beispiel toten Code eliminieren möchte, dann hilft mir es zu wissen, was denn die Werte von Konstanten sind. Das heißt, die Konstantenpropagierung und auch die Konstantenfaltung geben mir nützliche Informationen, um zu wissen, dass ich diesen Code eliminieren kann. Wenn ich die Konstantenfaltung mir anschaue, dann sehe ich auch, dass die Konstantenpropagierung mir hilft. Denn wenn ich, sagen wir mal, 7 plus x ausrechnen möchte, hilft es mir natürlich, wenn ich dieses x propagieren kann. Und umgekehrt, also in diese Richtung dann auch, wenn ich Konstantenpropagierung durchführen möchte, hilft es mir zu wissen, dass einer Variable nichts zugewiesen werden kann. Schauen Sie sich das hier zum Beispiel an. Ich hatte hier dieses Character s ist gleich dieser String. Wenn ich jetzt hier unten schaue und mir diesen Code hier betrachte, weiß ich nicht, dass s konstant ist. Aber nachdem ich das eliminiert habe, weiß ich, dass s konstant ist und ich kann diese Konstante direkt einsetzen. Das heißt, Sie haben hier an dieser Stelle zirkuläre Abhängigkeiten zwischen denen. Und manchmal, wenn Sie eine Optimierung erwarten und wissen, dass der Compiler diese Optimierung umsetzen kann, aber die Optimierung trotzdem nicht bekommen, liegt das daran, dass der Compiler einfach nicht lange genug über diese Sachen iteriert hat. Je nach Übersetzer. Das ist teilweise auch was Sie einstellen können. Die letzte der einfachen Optimierungen ist die schleifeninvariante Codeverschiebung. Und hier habe ich dazu ein kleines Beispiel. Wir haben eine Schleife von i gleich 0 bis 1000. Und was wir in dieser Schleife machen, ist, dass wir einen int v berechnen, das ist p mal p, p ist irgendeine externe Konstante, und hier addieren wir auf dieses Schleifenelement v drauf. So, dieses p hängt jetzt aber natürlich nicht von dem i ab. Das i kommt da nirgendwo drin vor, das v wird auch nirgendwo anders verwendet, das p wird auch nirgendwo verändert. Sprich, es gibt keinen Grund, dass wir das v hier in dieser Schleife berechnen. Die schleifeninvariante Codeverschiebung findet das heraus und schiebt das v außerhalb der Schleife. Spart damit unter Umständen sehr viele Instruktionen. So, das waren die grundlegendsten der Optimierungen. Ich hoffe, die waren Ihnen alle halbwegs intuitiv. Haben Sie noch Fragen zu denen? Also zur schleifeninvarianten Codeverschiebung oder den vorher genannten? Gut, für die nächsten möchte ich mir jetzt etwas mehr Zeit nehmen. Das sind die komplexeren Optimierungen. Dazu gehört auch Inlining, wobei ich dazu nichts mehr sagen werde, da Sie das schon hinreichend gesehen haben, meiner Meinung nach. Und die meisten von denen, oder die ersten drei jedenfalls, beschäftigen sich mit Schleifen. Schleifen sind ein komplexes Konstrukt, überraschend komplex, wenn man betrachtet, wie einfach sie auf den ersten Blick vielleicht aussehen. Und natürlich sind Schleifen ein Teil eines Programms, in dem wir oft viel Zeit verbringen, da wir den Körper immer wieder und wieder ausführen. Deshalb hat man sich da einige spezielle Optimierungen für ausgedacht. Die erste davon ist die Schleifenteilung. Die Idee hinter der Schleifenteilung ist im Wesentlichen, dass man bestimmte zusätzliche Optimierungen aktiviert. Die Schleifenteilung selbst hilft uns noch nicht so viel, aber schauen wir uns doch mal das Beispiel wieder an. Wir haben jetzt ein sehr ähnliches Beispiel wie das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Wir haben jetzt wieder dieses v ist gleich p mal p und wir addieren das v hier auf das ai drauf. Aber jetzt haben wir eine kleine Änderung drin. Jetzt haben wir zu Anfang v ist gleich 1. Das heißt, beim ersten Schleifendurchlauf wird hier eine 1 drauf addiert und bei allen späteren Schleifendurchläufen wird dieses p mal p hier drauf addiert. Das heißt, unsere Verschiebung von dem Schleifeninvariantencode funktioniert hier nicht in dieser Schleife. Das ist sehr ärgerlich, da wir ja auch bis 1000 hochgehen und das vielleicht einen Performanzunterschied machen würde. Deshalb hat man sich überlegt, dass man in diesem Fall einfach die Schleife komplett umschreiben kann, und zwar wie folgt. Wir nehmen einfach die Iteration bis zu der Stelle, an der sich dieses V geändert hat, also for int i ist gleich 0, i ist gleich 1, i++, also der erste Schritt mit i gleich 0 wird hier oben hin kopiert und die Schritte von, von 1 bis 1000, die werden hier unten hin kopiert. Das heißt, wir haben diese Schleife aufgespalten in zwei Schleifen. Diese Schleife hier oben ist ein bisschen trivial, aber strukturell sieht sie eben noch aus wie eine Schleife. Und Sie sehen, wenn wir jetzt diese Schleife hier betrachten, können wir wieder dieses hier definitiv nicht rausziehen. Aber diese Schleife hier unten, die jetzt von 1 bis 1000 geht, in der haben wir jetzt dieses V ist gleich P mal P schon drinnen, sodass wir, wenn wir noch ein paar zusätzliche Optimierungen, zum Beispiel die gemeinsamen Subausdrücke, vorher rausziehen und direkt sehen können, dass dieses V dasselbe ist und somit hier dann wieder dieses V aus der Schleife rausziehen können. Hat das Sinn gemacht? Das ist eine nicht ganz triviale Optimierung. Die Idee ist also nicht, dass die Optimierung selbst den Code beschleunigt, sondern die Idee ist, dass die Optimierung uns erlaubt, schleifeninvariante Codeverschiebung durchzuführen. Dadurch, indem wir einfach den Teil, der nicht schleifeninvariant war, abtrennen vom Rest der Schleife. Wenn Sie dazu keine Fragen mehr haben, schauen wir uns die nächste an. Das ist die Schleifenabwicklung. Das ist, denke ich, eine relativ intuitive im Vergleich. Ja? Ja? Wenn Sie diesen Code direkt nehmen, ja. In diesem Code, genau. Dieser Code selbst ist noch nicht wirklich optimiert. Sie haben jetzt hier noch nichts gewonnen an dieser Stelle. Sie haben hundertprozentig recht. Aber Sie können jetzt an dieser Stelle weitere Optimierungen durchführen. Hier drüben konnten Sie keine schleifenvariante Codeverschiebung durchführen. Hier drüben können Sie jetzt welche durchführen. Das ist der Unterschied. Beantwortet das Ihre Frage? Okay, gut. Schleifenabwicklung ist die Idee, dass wir eine Schleife nehmen und den Schleifenkörper mehrfach ausführen. Stellen Sie sich Folgendes vor, Sie haben eine Schleife von i gleich 0, i kleiner 4, i++, addieren jeweils auf ein Array die Zahl i drauf. Gut, wenn Sie jetzt das direkt übersetzen, sich den Assembler-Code anschauen, brauchen Sie ungefähr genauso viel Code für die für das Setzen von i, für das Inkrementieren, für das Zurückspringen, wie für das eigentliche Bearbeiten des Speichers. Eigentlich ist nicht ganz wahr, aber Sie brauchen jedenfalls relativ viel Code für Ihre Schleife, für das Starten, für das Springen und so weiter. Und wenn Sie das Ganze ausschreiben, also a0 plus gleich 0, was Sie dann auch noch rausoptimieren können, und a1 plus gleich 1, a2 plus gleich 2, a3 plus gleich 3, ist das eigentlich nicht länger und mit aller Wahrscheinlichkeit deutlich schneller, da Sie eben gerade sich die ganzen Sprünge sparen. Und das ist die Idee bei der Schleifenabwicklung. Wenn die Schleifenstruktur selbst unnötig ist, entfernen wir sie. Also der Compiler macht das für uns, besser gesagt. Die Schleifenabwicklung ist eine sehr wichtige Optimierung heutzutage. Ich gehe gleich nochmal, ich glaube, das habe ich, doch, sage ich jetzt gleich hier nochmal dazu. Die Schleifenabwicklung ist heutzutage besonders wichtig, da die modernen Prozessoren alle Vektoreinheiten haben, die in der Lage sind, ähnliche oder gleiche Operationen gleichzeitig auf gleichen Speicherelementen durchzuführen. Das schauen wir uns in zwei Vorlesungen nochmal etwas genauer an. Aber um diese Vektorisierung durchführen zu können, also um diese Operation gleichzeitig durchführen zu können, ist es für den Optimierer wichtig, solche Operationen zu haben, die alle gleichförmig aussehen. Und deshalb wird die Schleifenabwicklung oft zusammen mit dieser Vektorisierung gemacht. Zur Vektorisierung habe ich hier keine Folie. Ich denke, das schauen wir uns dann nochmal an, wenn wir uns konkret mit Vektoreinheiten und Parallelismus beschäftigen. Deshalb gibt es diese Schleifenabwicklung auch nicht nur für kleine Schleifen, sondern auch für große Schleifen. Aber was Sie in diesem Fall machen, ist keine vollständige Schleifenabwicklung. Sie wollen jetzt nicht in dieser Schleife hier 4000 Elemente abwickeln, das wird Ihr Textsegment relativ groß machen, sondern was Sie stattdessen machen, ist eine sogenannte partielle Schleifenabwicklung. Die Idee bei der partiellen Schleifenabwicklung ist, dass Sie Ihre Schleifenvariable einfach mehrfach weitergehen lassen, hier habe ich jetzt mal plus gleich 4 gemacht, und dann den Körper jeweils kopieren, aber mit verschiedenen substituierten Varianten hiervon berechnen. Das heißt, Während Sie hier jetzt jeweils i gleich 0, i gleich 1 und so weiter gemacht haben, machen Sie hier i 0, 4, 8, 12, 16, 20 und so weiter und berechnen immer hintereinander i plus 0, i plus 1, i plus 2, i plus 3 und dann erst wieder den Rücksprung. Selbst wenn Sie keine Vektorisierung durchführen, sparen sich hier viele Sprünge und Vergleiche. Macht das Sinn? Das sind alles Sachen, die Ihren Prozessor glücklich machen. Und dann haben wir als letzte Schleifenoptimierung noch die Schleifenfusion. Wir haben jetzt das Schleifenteilen schon gesehen, aber das Gegenteil ist auch manchmal interessant. Hier in diesem Beispiel sehen Sie zwei Schleifen, die beide von 0 bis 4000 gehen. Und die erste Schleife macht ai plus gleich 1 und die zweite macht bi plus gleich ai. Je nachdem, wie groß unser Cache ist, kann es jetzt sein, gut, bei 4000 werden Sie den Effekt noch nicht haben, aber sagen wir mal 400.000, bekommen Sie den Effekt, dass Sie hier einmal durch Ihren Cache durchgehen und dann am Ende, also Ihre Datenstruktur ist größer als Ihr Cache und wenn Sie fertig sind mit der ersten Schleife, haben Sie so die letzten Stücke von dem, was Sie gerade bearbeitet haben, in Ihrem Cache drin. Jetzt fangen Sie wieder an mit der Schleife von vorne und müssen jetzt erstmal hier alle Elemente wieder in den Cache reinladen. Kostet Sie alles Zeit und es kommt hinzu, dass Sie für jede von diesen Schleifen auch nochmal zusätzlich die ganzen Schleifenoperationen, also Start der Schleife, Initialisierung der Variable, Vergleich, Rücksprung und so weiter durchführen müssen. Was Schleifenfusion macht, ist einfach diese beiden Schleifenkörper zusammenzukleben. Sie sehen, ich habe hier das Ganze stark vereinfacht und das ist direkt der Code, den Sie nachher rausbekommen würden, wenn Sie das Ganze nur in C betrachten. Und das ist natürlich jetzt nur noch eine Iteration, das wird deutlich schneller. Ja? Kann man auch machen. Ich wüsste von keinem Compiler, der das macht. Ich muss sagen, ich hatte auch Schwierigkeiten, die Schleifenfusion überhaupt zum Laufen zu kriegen bei existierenden Compilern. Das ist, glaube ich, keine so beliebte. Grund, warum Ihr Vorschlag nicht so oft verwendet wird, ist, soweit ich das sehe, auch, dass Sie den Vergleich mit dem B, also wenn B nicht ganz so weit geht, dann jedes Mal bei jedem Schleifendurchlauf durchführen müssen, während Sie im anderen Fall diesen Vergleich nur ein einziges Mal, also beim Ende der Schleife, durchführen müssen. Und dann hängt es wirklich davon ab, wie groß die Unterschiede zwischen den beiden Schleifen sind, ob sich das lohnt, ob sich das nicht lohnt. Also sprich, wenn Sie Ihre Iteration vor i ist gleich 0, i kleiner x, das hier mal weg, und hier haben Sie vor i ist gleich 0, i kleiner y. Wenn Sie diese beiden Schleifen fusionieren wollen und Ihr x und Ihr y ungefähr gleich groß sind, dann lohnt sich das, was Sie vorgeschlagen haben. Aber wenn y deutlich kleiner ist, sagen wir mal, y ist 10 und x ist 1 Million, dann müssen Sie jetzt bei jedem Schleifendurchlauf diesen Vergleich mit kleiner y machen und wieder diesen Sprung. Gut, das ist auch ein Fall, in dem die Sprungvorhersage relativ effizient ist, aber... Richtig, das ist eine gute Idee. Sie können dann also, haben dann zwei Kopien der Schleife und springen einfach mit einem Goto von der fusionierten Schleife in die nicht fusionierte Schleife, sobald Sie wissen, dass Sie fertig sind. Ich weiß nicht, ob jemand diese Optimierung schon implementiert hat. Ich weiß nicht, wie viel Code es gibt, der davon profitiert. Ich kann mir vorstellen, dass es da einen numerischen Code gibt, der sicher was davon bekommen würde. Interessante Frage. Also, interessanter Vorschlag. Gut, mehr kann ich Ihnen aber leider auch nicht dazu sagen. Müsste man mal ausprobieren. So, Schleifenfusion hatten wir jetzt. Und Stärkereduktion ist jetzt noch die nächste, die ich habe. Es halt heute so ein bisschen durch einen Zoo von Optimierungen durchgehen wieder. Also, aber gut. Die Idee bei der Stärkereduktion ist, dass wir eine langsame Operation ersetzen durch mehrere schnellere Operationen, die wir inkrementell verwenden. Schauen wir uns diesen Code hier mal an. Ich habe hier eine Schleife von 0 bis 1000, also bis 999. Und ich nehme jedes Mal dieses i mal 13 und setze das auf 0. Also ich setze das 13., 26. und so weiter Element jeweils auf 0. Sagen wir jetzt mal, dass die Multiplikation auf unserem Rechner relativ langsam ist und dass die Addition schneller wäre, dann können wir Folgendes machen. Wir fangen an damit, dass wir eine Variable, die ich jetzt mal so genannt habe, anfangs auf 0 setzen. Und bei jedem Schleifendurchlauf verwenden wir diese Variable als Index und rechnen diese Variable jetzt plus gleich 13. Das heißt, die Variable wächst mit und wir vermeiden die Multiplikationsoperation. Die Stärkereduktion ist in diesem Fall recht interessant, wenn Sie langsame Multiplikation haben, aber sie wird noch interessanter, wenn Sie das Ganze auf algorithmischer Ebene machen, aber das ist dann etwas, bei dem Sie oft dann das Ganze von Hand durchführen müssen. Deshalb sage ich Ihnen das eigentlich eher als so ein Konzept, das Sie vielleicht zum Programmentwerfen verwenden können, später mal, wenn Sie einen interessanten Algorithmus haben und den inkrementalisieren wollen. Diese Grundidee können Sie da vielleicht verwenden. Haben Sie dazu noch Fragen? Okay. Dann Inlining hatten wir schon, aber Stapel-Inlining ist noch ein Sonderfall. Die Idee bei Stapel-Inlining ist folgende. Sie nehmen eine Allozierung, die Sie haben hier, zum Beispiel dieses malloc size of int mal 4. Und dann mache ich hier was mit diesem a, ich lese Daten rein, ich berechne irgendwas und dann gebe ich a wieder frei. Alles im gleichen Funktionskörper. Müssen wir jetzt dieses a wirklich auf dem Ablagespeicher allozieren mit einer malloc-Funktion, die unter Umständen teuer ist? Wir wissen genau, wie groß es sein wird. Wir wissen, dass wir es nachher nicht mehr brauchen. Gut, LeaseDaten könnte sich unter Umständen einen Zeiger drauf merken, aber gehen wir mal davon aus, dass es das nicht macht. Gehen wir davon aus, dass es in der gleichen Übersetzungseinheit ist. Wir wissen, dass es nur reinschreibt und den Zeiger danach nicht mehr verwenden kann. Eigentlich können wir das umsetzen auf das hier. Einfach dieses A auf dem Stapel allozieren, Daten reinlesen, dann die Berechnung durchführen. Wir sparen uns das malloc, wir sparen uns das free. Dieses Stapel-Inlining ist natürlich eine Optimierung, die jetzt schon in die Bibliotheksfunktionen reingeht. Und Optimierungen mit Bibliotheksfunktionen sind schon etwas schwieriger und seltener zu finden. Malloc ist natürlich eine wichtige Funktion, deshalb finden Sie das oft. Eigentlich alles, was im C-Standard spezifiziert ist, ist es möglich, dass der Optimierer spezielle Optimierungen dafür vorsieht. Dieses malloc und free, muss ich dazu sagen, habe ich beim GCC nicht hinbekommen, dass er das gemacht hat, aber beim Microsoft Visual C Compiler habe ich gesehen, dass er das hinbekommt. Weil ich Ihnen nicht mehr sagen kann, wo ich die Windows-Maschine dafür aufgetrieben habe. Die Einschränkung dabei ist natürlich, dass Sie keine riesigen Allozierungen durchführen können, weil ansonsten das nicht in Ihren Stapelspeicher passt. Ja? Das ist eine fundamentale Frage dafür, wie wir mit unseren Optimierungen arbeiten dürfen und wie wir nicht arbeiten dürfen. Und was wir normalerweise, wenn es nicht anders in der Sprachspezifikation festgelegt ist, das ist eigentlich immer so bei den Sprachen, die ich gesehen habe, was wir immer dürfen, ist die Sprache beschleunigen, wenn aus Sicht des Benutzers sich nichts am Verhalten ändert. Wenn also der Benutzer nicht sehen kann, dass wir irgendwas verändert haben, dann dürfen wir die Optimierung durchführen. Nun, in diesem Fall gibt es nichts, was der Benutzer sehen kann. Es sei denn, der Benutzer hat seine eigene malloc-Implementierung verwendet oder möchte unbedingt sehen, dass wir den dynamischen Speicher erweitern, weil wir mehr Speicher brauchen. Aber das ist nichts, was als Teil des Sprachstandards ohnehin festgelegt ist. Und da es nicht Teil des Sprachstandards ist, darf der Optimierer das Ganze beschleunigen. Wenn der Sprachstandard sagen würde, dass sich das Datensegment nach Bedarf erhöht, wenn ein malloc nicht in den Speicherbereich reinpasst, dann müsste allein aufgrund dieser Regel das Ganze dann so umgesetzt werden und die Optimierung wäre nicht möglich. Ein gewiefter Compiler-Entwickler könnte an dieser Stelle aber Folgendes machen und einfach sagen, ich schaue, ob genug Speicher da ist. Wenn ja, vergrößere ich den Datenspeicher, vergrößere ich das Datensegment, ja, das Ablagesegment, Entschuldigung, na doch, das Datasegment, aber ich mache trotzdem Stapelallozierung. Das ist legitim. Sie halten sich an das Wort der Definition und soweit es den Benutzer betrifft, verhält sich das Programm gleich. So, dann haben Sie jetzt einiges in Optimierungen gesehen. Sie haben Konstantenfaltung gesehen, also das Ausrechnen von konstanten Ausdrücken. Sie haben die Konstantenpropagierung gesehen, die Idee, dass Sie die Inhalte von konstanten Variablen weiterreichen, um damit dann später Optimierungen durchführen zu können. Die Eliminierung gemeinsamer Teilausdrücke, wenn Sie Ausdrücke haben, die gleiche Teilberechnungen durchführen, dass Sie die einfach rausziehen und nur einmal berechnen. Die Eliminierung von totem Code, wenn Sie ein Stück Code haben, das von einer Bedingung abhängt, von der Sie wissen können, dass die niemals wahr sein wird, dass Sie dieses Stück einfach entfernen. Und schließlich auch das Verschieben von loop-invariantem Code, also von Schleifen-invariantem Code, von Code, der innerhalb des Körpers einer Schleife nicht sich verändert, den einfach vor die Schleife schieben, sodass wir ihn nur einmal berechnen müssen. Dann haben Sie im zweiten Teil der Optimierung die Schleifenteilung gesehen. Die Idee, dass Sie eine Schleife, die man fast optimieren kann, aber nicht ganz, in zwei Teile spaltet, sodass man den einen Teil nicht optimieren kann, den anderen Teil aber optimieren kann. Die Idee der Schleifenabwicklung, dass wir eine Schleife bekannter Länge nehmen und in eine Folge von direkten Befehlen, die Kopien des Schleifenkörpers sind, umsetzen oder dass wir diesen Körper zwar immer noch innerhalb der Schleife halten, aber die Schleife dafür weiter schreiten lassen, also die vollständige versus partielle Schleifenabwicklung und die Schleifenfusion, dass wir zwei Schleifen zusammenfügen, sodass wir nur noch eine Iteration durchführen müssen. Dann haben Sie die Stärkereduktion gesehen, diese Idee, dass Sie eine komplizierte Operation durch eine Inkrementalisierung von schwächeren Operationen simulieren und das Stapel-Inlining zum Schluss noch, bei dem eine Ablagespeicherallozierung in eine Stapelspeicherallozierung umgewandelt wird. Inlining, denke ich, ist intuitiv genug. Haben Sie zu diesen Optimierungen noch Fragen? Okay, dann möchte ich zum Schluss noch schnell darüber iterieren, wie denn diese Optimierungen umgesetzt werden. Der Normalfall ist, dass Sie beim Übersetzen Ihres Programmes jedes Modul einzeln übersetzen, also Normalfall in Anführungszeichen, das ist heutzutage der Normalfall. Sie übersetzen jedes Modul einzeln und das heißt, dass Ihr Übersetzer und Ihr Optimierer immer nur den Teil des Programms sehen, den Sie ihm gerade vorsetzen. Das heißt, der Übersetzer, Schrägstrich Optimierer, kann nur das optimieren, was in diesem einen Modul spezifiziert und bekannt ist. Das schränkt Ihre Optimierungen ein, ist aber der Standardfall, weil es relativ einfach umzusetzen ist. Der nächstbeste Fall, so richtig in eine größer kleine Relation setzen kann man sie nicht wirklich, weil der andere Fall, den es schon lange gibt, ist die Option der Whole Program Optimization, also der Gesamtprogrammoptimierung. Das ist die Idee, dass Sie Ihrem Übersetzer das komplette Programm geben und Ihrem Übersetzer sagen, das ist alles. Es kommt garantiert nichts mehr. Dann kann der Übersetzer zusätzliche Annahmen machen, zum Beispiel davon ausgehen, dass Funktionen, die komplett geinlined wurden, eliminiert werden können, da sie extern nicht mehr gebraucht werden. Das ist üblicherweise eine gute Art und Weise, ein relativ effizientes Programm zu bekommen, aber ist oft sehr langsam. Denn das ist absolut nicht inkrementell. Wenn Sie das durchführen, müssen Sie wirklich all Ihre Quelldateien nehmen, zusammenkleben und hoffen, dass es in Ihr RAM reinpasst. Aber wenn es passt, bekommen Sie meist ein sehr gut funktionierendes Programm. Kann aber eine Weile dauern. Für meine Dissertation habe ich einen Whole Program Optimizer verwendet, der 45 Minuten gebraucht hat, um mein Programm fertig zu übersetzen. Das hat die Iterationszeit etwas verlangsamt. Dann gibt es als Zwischending die Bindezeitoptimierung. Und das ist eine Optimierung, die sich gedacht hat, dass man doch eigentlich gerne ein Zwischending hätte zwischen der Gesamtprogrammoptimierung und der modularen Optimierung, die wir hier hatten. Und die Idee bei der Bindezeitoptimierung ist folgende. Wir übersetzen das Programm, aber wir merken uns zu bestimmten interessanten Programmteilen noch Zwischenrepräsentierungen. Das heißt, diese Zwischenrepräsentierung, die das Middle-End und das Back-End verwenden, um zu optimieren bzw. Ausgaben zu geben, die behalten Sie bei zu teilen, merken sich zusammen mit Ihrem Objektcode und geben das an den Binder. Und was der Binder jetzt machen kann, ist, dass der Binder, wenn er alle Module sieht und weiß, dass Sie ein ausführbares Programm erzeugen wollen, sich anschaut, was davon sich zu optimieren lohnt und da nochmal einen Optimierungspass drüber laufen lässt zur Bindezeit. Macht dieser Teil soweit Sinn? Was Sie hier dann bekommen also, sind Objektdateien, die deutlich größer sind als das, was Sie vorher haben, aber Sie geben dem Binder nochmal die Chance, Ihr Programm schneller zu machen. Das können Sie nach meinem Wissensstand auf allen modernen Optimierern inzwischen machen, auch wenn das erst Mitte der 2000er Jahre rauskam. Dann gibt es noch als letztes, was ich hier für Sie habe, die Optimierung mit Laufzeitprofil. Und das ist jetzt etwas ganz Feines, aber auch etwas ganz Problematisches, denn was das macht, ist, dass es sich anschaut, wie denn Ihr Programm überhaupt ausgeführt wird. Bisher sind wir davon ausgegangen, dass alle Ihre Optimierungen sich anschauen, was die Struktur des Programms ist und daraus heraus dann entscheiden, was die notwendigen Optimierungen sind. Aber jetzt erinnern Sie sich sicher an unsere Sprungvorhersagen. Wir hatten dieses Konzept zum Beispiel der statischen Sprungvorhersage, dass der Übersetzer dem Programm sagt, wahrscheinlich wird dieser Sprung genommen oder wahrscheinlich wird dieser Sprung nicht genommen. Woher bekommen wir diese Informationen? Nun, diese Informationen bekommen wir zum Beispiel von Programmprofil. Das heißt, wir nehmen das Programm, wir führen das Programm aus und wir schauen, ob der Sprung häufig genommen wird oder ob der Sprung häufig nicht genommen wird. Die Idee bei dieser Optimierung mit Laufzeitprofil ist also, dass wir das Programm einmal übersetzen, dann bei der Übersetzung annotieren mit bestimmten Sachen, die nachschauen, wie oft wir Sprünge nehmen, zu welchen Funktionen wir springen und so weiter, und dann das Programm ein paar Mal ausführen, um dieses Profil zu sammeln, das uns sagt, wie gut das Ganze, wie oft die Sprünge genommen werden und so weiter oder wie groß die Schleifen sind. Und dann nehmen wir das, geben das zurück zum Übersetzer und wenn wir das nächste Mal übersetzen, werden diese Informationen verwendet, um das Programm zu optimieren. Beschleunigungen kriegen Sie so im Bereich von 5-10% nach einigen Messungen, von denen ich gelesen habe. Hängt natürlich immer von Ihrem Programm ab, aber das kann Ihnen auch nochmal einiges an Performance bringen. So, das sind die verschiedenen Stellen und die verschiedenen Datenquellen, mit denen gearbeitet wird, wenn optimiert wird. Haben Sie dazu noch Fragen? Dann ist das im Wesentlichen das, was ich Ihnen zur Übersetzung und Optimierung in C sagen möchte. Wir werden uns später noch mit Laufzeitsystemen und Optimierungen von höheren Sprachen verwenden gegen Ende der Veranstaltung, aber wahrscheinlich nicht ganz auf diesem, wobei schauen wir uns vielleicht noch das eine oder andere Detail an. Aber das ist das, was Sie brauchen für C. So, dann zur Zusammenfassung. Wir können an verschiedenen Stellen unsere verschiedenen Optimierungen durchführen. Wir können das Ganze bei der Modulübersetzung für jedes Modul separat machen. Das ist sehr effizient. Dann können Sie schnell entwickeln und schnell Ihre Programme zusammenfügen, haben immer noch relativ schnellen Code. Aber Sie bekommen keine Optimierung zwischen den verschiedenen Modulen. Sie können Ihr gesamtes Programm zusammenkleben und darauf die Optimierung laufen lassen. Das gibt Ihnen wahrscheinlich den schnellsten Code, den Sie ohne Laufzeitprofil bekommen, aber es dauert unter Umständen eine ganze Weile. Sie können zur Bindezeit optimieren. Das gibt Ihnen oft Code von ähnlicher Qualität wie die Gesamtprogrammoptimierung, aber zu geringeren Kosten. Das heißt, Sie können hier wieder inkrementell arbeiten. Allerdings ist nach meinem Kenntnisstand es nicht so, dass notwendigerweise der Übersetzer immer den kompletten Programminhalt verwendet. Das heißt, es kann sein, dass bestimmte Optimierungen wirklich nur bei der Ganzprogrammoptimierung möglich sind. Und schließlich haben Sie noch als Verfeinerung über diesen drei anderen Verfahren die Möglichkeit, mit Laufzeitprofil zu übersetzen, also Ihr Programm für bestimmtes Laufzeitverhalten zu optimieren. Vorteil ist natürlich, es hilft dem Optimierer ungemein zu wissen, wie Ihr Programm verwendet wird. Nachteil ist, Sie müssen erstmal ein typisches Verhalten für Ihr Programm finden, was nicht unbedingt so einfach ist. Und jedes Mal, wenn sich Ihr Programm ändert, müssen Sie jedes Mal diesen Laufzeittest wieder neu laufen lassen. Das heißt, das ist so etwas, was Sie eher gegen Ende der Entwicklung Ihres Programms machen wollen. Haben Sie noch irgendwelche Fragen zu dem, was wir heute besprochen haben? Entschuldigung. Dann werden wir uns nächste Woche mit Performanzmessungen beschäftigen und wie wir die durchführen und was die uns alles Wichtiges sagen kann. Und wir werden auch noch etwas Zeit nächste Woche für Wiederholungen haben. Falls Sie spezielle Sachen haben, die Ihnen in den Vorlesungen, die wir bisher hatten, nicht klar geworden sind oder die Sie in den Übungen nicht ganz verstanden haben, schicken Sie mir bitte eine E-Mail, sodass ich das Ganze berücksichtigen kann, wenn ich das Wiederholungsmaterial zusammenstelle. Dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Sie nächste Woche wiederzusehen.